Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie und herzlich willkommen zum BR Schlagerbrunch. Er läuft und läuft und läuft. So begann mal eine berühmte Radiowerbung für Autoreifen, wer sich noch erinnern kann. Aber meine heutigen Gäste brauchen nur ganz wenig Gummi und vor allem keine umweltschädlichen Treibstoffe, um durch die halbe Welt jetzt nicht zu laufen, sondern zu fahren. Emil und Paul Zock aus München und das Abenteuer ihres Lebens ist heute unser Thema. 12.000 Kilometer mit dem Fahrrad, genauer gesagt mit zwei Fahrrädern, 13 durchquerte Länder in 10 Monaten auf den Spuren von Marco Polo von München bis nach Hongkong. Servus, ihr beiden. Hallo.
Hallo. Servus, hallo.
Herzlich willkommen. Wo kommt ihr denn jetzt gerade her oder quasi um die Ecke?
Ja, wir sind aus München und sind jetzt hier in das Studio in die Innenstadt gekommen, um mit euch dieses Gespräch aufzunehmen.
Wir sind verbunden über eine Leitung. Also für euch ist es heute eher fahrradtechnisch eine Kurzstrecke.
Sozusagen, ja. Haben sogar die U-Bahn genommen.
Tatsächlich. Also ihr macht nicht alles grundsätzlich mit dem Fahrrad, sondern auch mal andere Verkehrsmittel.
Auf jeden Fall. Ich würde mich sogar gar nicht als unbedingt ein Fahrradfanatiker bezeichnen. Aber zum Reisen sieht das vielleicht ein bisschen anders aus.
Und Fahrradfahren in der Stadt, ist das letztendlich ein Genuss eigentlich? Manchmal ist es das eben überhaupt nicht.
Ja, wir haben schon als Kinder immer überall mit dem Fahrrad hingefahren, also zum Fußballtraining und alles. Das ist ein normales Verkehrsmittel für uns. Haben wir schon seit klein auf immer benutzt und normal genutzt.
Mhm. Eher ein Fortbewegungsmittel als ein Genussmittel unbedingt. Ja.
Und nach den Erfahrungen jetzt, dieser Monster-Fahrradtour durch die halbe Welt, was würdet ihr sagen, wo ist es gefährlicher für Radfahrer? Am Münchner Stachus oder in der pakistanischen Wüste?
Definitiv in der pakistanischen Wüste.
Tatsächlich?
100%.
Ja. Da herrscht wenig Gegenverkehr, könnte ich mir vorstellen. Aber
wenn man auf der richtigen Straßenseite fährt, sonst herrscht sehr viel Gegenverkehr. Von langen, großen, bunten Lastern zu kleinen, auseinanderfallenden Mopeds. Da ist eigentlich alles mit dabei. Und die Fahrweise ist da ein bisschen anders als bei uns.
Und wie viele Fahrradfahrer?
Wenige, würde ich
nur
sagen.
Nur ihr zwei, oder?
Ja, eigentlich genau. Im Rest der Welt ist Fahrradfahren für Kinder und Leute, die sich kein Motorrad leisten können.
Tatsächlich?
Also das ist relativ wenig. Auch selbst in China haben wir überraschend wenig Fahrräder gesehen.
Also ist das wirklich so ein kulturelles Ding, ja, dass wir als Erwachsene das eher sportlich sehen, das Fahrradfahren? Und anderswo ist das ein Kleinkindersport?
Absolut. Also ich würde sagen, die Leute haben auch wirklich nicht verstanden, warum wir jetzt als Westler und als Europäer mit dem Fahrrad durch ihr Land reisen, wo wir doch das Geld hätten, ein besseres Verkehrsmittel zu nehmen. Mhm. Also Fahrrad, so unsere Wahrnehmung war, ist hauptsächlich ein Fortbewegungsmittel für die Leute, die sich kein anderes oder besseres motorisierte Fortbewegungsmittel leisten können.
Mhm. Und auf Rechts- und Linksverkehr muss man auch immer achten oder musstet ihr achten auf eurer Tour?
Ja, wir mussten ab und zu mal unsere Seitenspiegel umschrauben auf die andere Seite. War viel hin und her, viel verschiedene kreative Formen des Verkehrs erlebt. Gerade in Pakistan, das ist da wirklich sehr interessant, wie die Verkehrswege nutzen.
Mhm. Wir hatten schon einige Gäste hier im Laufe der Jahre, die natürlich auf unterschiedlichen Wegen lange Strecken gemacht haben, zum Teil die Welt umrundet haben, auch mehrfach. Und in der Regel haben die tonnenweise Fotos mitgebracht, um dann beispielsweise Vorträge zu halten. Wie viele Fotos habt ihr jetzt gemacht?
Die genaue Zahl weiß ich nicht. Wir haben natürlich das mit Fotos dokumentiert und auch manchmal Videos aufgenommen. Aber ob wir jetzt Vorträge oder wie wir das in die Welt verbreiten, das wissen wir noch nicht genau.
Mhm.
Weiß auch nicht, ob das unser Ziel unbedingt ist. Es ging ja in erster Linie darum, für uns Erfahrungen zu sammeln und auch einfach die Welt zu sehen.
Das heißt, ihr seht das eher auf jeden Fall unkommerziell. Ihr macht das nicht, um andere dann damit zu konfrontieren oder ihnen zu berichten, sondern es war eigentlich eine Reise für euch beide selbst.
Ja, absolut. Also das war von Anfang an, waren das unsere Regeln, wie wir losgefahren sind, wie wir auch versucht haben, alles nur mit dem Fahrrad zu machen, was dann früher oder später deutlich schwerer wurde, als wir dachten. Aber es waren sozusagen unsere aufgelegten Regeln nach unserem Tempo und deswegen wollten wir auch niemanden, der uns da irgendwie sponsert oder irgendwas, sondern wir wollten das nach uns machen und nach unserer Geschwindigkeit und auch die Freiheit zu haben, eigentlich immer zu sagen, so, es war jetzt eigentlich genug, macht die ganze Reise nicht schöner, weil man halt weiß, wir haben das geschafft und wir fahren das und wir machen es, weil wir darauf Lust haben oder weil wir es sehen wollen.
Die Welt umrundet kann man nicht sagen, aber ihr habt die Welt so halb mit dem Fahrrad schon bereist. Und wenn man andere Touren, die ihr vorher gemacht habt, noch dazu rechnet, kommt man so langsam auf eine Weltumrundung. Habt ihr das mal zusammen addiert, die gefahrenen Kilometer?
Witzigerweise nicht, aber das ist richtig, da kommen wir schon. Der Weltumfang ist 42.000, glaube ich, 42.000 Kilometer. Also zusammen schaffen wir es, glaube ich, nicht ganz, aber man muss ja auch, dass da ein paar Ozeane dazwischen sind. Das heißt, wahrscheinlich von der reinen Landmasse würden wir schon relativ weit rumgekommen sein, wenn man es zusammenrechnet. Ja. Mhm.
Und wie viel Fahrradreifen mussten daran glauben oder sind das immer noch die ersten, die ihr drauf habt?
Überraschend wenige. Es gibt da jetzt, ohne Werbung machen zu wollen, ein paar gute Marken, die einen da weit tragen können. Mhm. Wir haben das einmal gewechselt, weil wir fälschlicherweise andere drauf hatten, als wir dachten, dass wir hätten. Ah. Das war dann in der Osttürkei und dann vor dem Iran und Pakistan, diesen fernen Ländern, wollten wir die nochmal wechseln. Und das hat dann auch super funktioniert. Und ich habe erst vor kurzer Zeit zu meinem Bruder gesagt, dass man unseren Reifen, ehrlich gesagt, die Tour gar nicht so ansieht.
Es gibt ja, inzwischen habe ich gesehen, bin ja mehr so Amateurradfahrer, auch Reifen, die man gar nicht mehr aufpumpen muss, also die einfach nicht platt werden können. Ist das etwas, wo ihr sagt, das kann man brauchen auf so einer langen Tour?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Es gibt so viele verschiedene Techniken und moderne Innovationen. Wir sind da eher so ein bisschen rustikaler unterwegs mit normaler Kettenschaltung und auch normalen mit Schläuch versehenen Reifen und sind da ehrlich gesagt mit ganz gut gefahren. Aber wir wissen auch von anderen Fahrradfahrern, die da auf die neueste Hightech setzen. Aber das haben wir nicht gemacht.
Lange Distanzen, viele Nachtfahrten auch, klimatische Bedingungen am Rande des Erträglichen. Warum tut ihr euch das an?
Das ist eine schwere Frage.
Man fragt sich das so, wenn man das so hört, ja. Das ist doch ganz schön anstrengend, oder?
Auf jeden Fall. Also es hat nichts mit Urlaub zu tun oder mit Reisen und sich selbst finden und die Seele baumeln lassen. Sondern wir haben auf der Tour überraschend wenig ausgeschlafen, eigentlich immer einen Wecker gehabt, um mit der Sonne aufzustehen. Und selbst wenn man in den Städten ist, ist das natürlich auch nicht wie bei uns, wo man halt einfach in Google eingibt, wo ist der nächste Fahrradladen. Dann geht man da hin und sagt, hier Spätzle, machst mir eine neue Kette drauf und hier die Gangschaltung, da klemmt was. Sondern überhaupt den richtigen Laden zu finden, wenn es einen gibt, das ist oft schon eine große Herausforderung. Und dann da hinzukommen durch die Stadt, dem zu erklären, was man dann an seinem Fahrrad haben muss, zu gucken, kann der das überhaupt, kennt der sich mit Fahrrädern aus? ist auf jeden Fall ein Abenteuer, man kann auch einfach nicht viel planen. Das Ziel ist hier und wie kommen wir da hin und wir können fahren, wie wir wollen, wir können machen, was wir wollen, sage ich mal, vom Weg her. Aber wir können halt, es gibt die drei Wege und wir suchen uns einen aus, ob das jetzt vom Wind oder von den Temperaturen oder von dem Höhenprofil, die Entscheidung deswegen treffen. Eine der drei Wege müssen wir halt nehmen, sage ich mal so.
Und ihr habt, obwohl ihr wirklich durch Entwicklungsländer, durch arme Länder gefahren seid, durchaus Menschen kennengelernt, die gute Mechaniker sind, denen man es vielleicht gar nicht zugetraut hätte, dass man so ein Rad analysiert und dann gleich weiß, da muss man hinfassen, da muss man hinschrauben, das locker machen, das zumachen und schon fährt's wieder.
Ja, das ist wirklich auch so ein gewisser Lernprozess, würde ich sagen, weil viele Leute dann doch Ahnung haben, die man es auf den ersten Blick gar nicht zutraut, aber eben manche dann auch wieder überhaupt nicht. Also man muss da wirklich ein Gespür für entwickeln, wem man jetzt vertrauen kann, oder was heißt vertrauen, aber wem man jetzt das zutrauen kann, da die fragilen Teile am Fahrrad zu bearbeiten und wem eben nicht. Also wir haben da ein Beispiel aus der Türkei, wo Paul eine Speiche gerissen ist und wir in einem kleinen Laden vorbeigekommen sind und das war total ramschig und schlecht. Also es hatte nichts mit einem Fahrradladen oder dergleichen zu tun, lag einfach nur ein paar Reifen draußen. Und das war aber ein 1A-Mechaniker, würde ich sagen, und hat da toll und die Speiche gewechselt und uns geholfen, das Fahrrad wieder in Gang zu bringen. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, wo man dann den Leuten wirklich schnell das eigene Material wieder wegnehmen muss, bevor sie es kaputt machen oder zersägen.
Das heißt, so ein Erste-Hilfe-Kit habt ihr auf jeden Fall auch dabei gehabt.
Ja, das ist natürlich bei so einer Reise, kann man sich in jedes kleine Detail stürzen und sehr viel Vorbereitung machen. Im Thema Gesundheit haben wir natürlich da, wenn wir da in irgendwelchen Wüsten sind, wollten wir da in keine gefährlichen Situationen geraten und haben ein gutes Erste-Hilfe-Pack mit eigentlich allen soliden Sachen dabei gehabt. Aber es geht natürlich dann auch weiter mit Werkzeug und genau solchen Dingen, die wir brauchen. Also da haben wir.
Und eben Fahrradschläuche, vermute ich mal.
Genau, da hatten wir zwei Ersatzschläuche dabei, die wir auch, als wir noch nicht die guten Reifen hatten, oft benutzt hatten. Oft.
Du kannst ja mal die Geschichte erzählen, wo du deinen Platten hattest in Pakistan mit
Der Platten in Pakistan.
Mit der Militäreskorte.
Das ist letztendlich, glaube ich, der gefühlte Albtraum. ihr seid wie lange erst wieder da, ihr beiden?
Gut 2 Monate jetzt.
Und schon akklimatisiert? Oder seid ihr noch am Wunden lecken, Wunden verbinden?
Langsam geht's. War überraschend schwer am Anfang, sich da wieder ins normale, alltägliche Leben einzuleben, ja.
Warum? Weil hier eine andere Lebensgeschwindigkeit herrscht? Oder weil die Gerüche weg sind, die optischen Eindrücke?
Das zum einen, aber auch einfach, weil man sich natürlich als Mensch verändert hat und nach so langer Zeit dann zurückkommt und schnell in seine alten Rhythmen zurückfällt und sich da erstmal wieder hinterfragen muss, ob das überhaupt noch man selbst ist, der man jetzt 10 Monate später überhaupt noch, ob man diese Person und in diese alten Mechanismen zurück möchte oder wieder da reinpasst.
Hat euch das quasi aus der Bahn geworfen?
Also mich auf jeden Fall ein bisschen, natürlich, aber das ist ja auch der Sinn der Sache bei so einer großen Tour, dass man nochmal einfach neu kalibriert, wer man ist, was einem wichtig ist und was man will.
Also ist es doch so eine Art Reise zu sich selbst?
Auf jeden Fall. Also beim Fahrradfahren hat man auch einfach extrem viel Zeit nachzudenken. Also wir haben viele, viele Stunden bei extremer Hitze oder extremer Kälte hintereinander hergefahren. Und ob man dann Musik hört oder was auch immer, früher oder später ist man dann doch einfach in seinen Gedanken und besiegt jeden Tag seinen inneren Schweinehund. Jeden Anstieg, jede paar Kilometer muss man sich wieder zusammenreißen und in seine Gedanken zurückführen und weitermachen. Also ich glaube, viel mehr Zeit über sich selber drüber nachzudenken hat man, kann man nicht finden.
Und aus diesen Gedanken herausgerissen wird man zum Beispiel unter anderem, wenn man einen Platten fährt. Also die klassische Panne beim Fahrradfahren hat auch euch ereilt, aber eben nicht hier mitten in München, wo man dann zum nächsten Fahrradhändler fahren kann, sondern ich glaube, das war in der Türkei, habt ihr vorhin erzählt.
In der Türkei hatten wir viele, viele, ich würde sagen, der nicht beeindruckendste, aber der interessanteste Platten war in der Wüste Pakistans. Also man muss sich das vorstellen, da sind Temperaturen an die 50 Grad, es ist ganz flach, man sieht gar nichts, es gibt ein bisschen mal trockenes Gestrüpp irgendwo, aber es ist halt wirklich nur eine Straße, die gerade ist. Was dazu kommt, man wird von 2 Jeeps verfolgt, mit einer Militäreskorte, also mit AKs und mehrerem Wachpersonal, die da vor und weg, hinten wegfährt und aufpasst.
AKs sind Kalaschnikow.
Genau, große Knarren.
Okay, und die haben aber nicht auf euch aufgepasst, weil ihr drum gebeten habt, sondern...
Genau, die kriegt man umsonst, die kann man auch nicht so wirklich abschütteln, gerade nicht mit dem Fahrrad, da sind sie deutlich schneller. Aber sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Und dann sind wir da bei höchsten Temperaturen kaputt durch die pakistanische Sonne gefahren und hab dann einen Platten bekommen und dann mussten wir anhalten und dann haben sie so richtig, wie man das aus dem Film kennt, so einen Kreis um uns gemacht, aufgepasst, den Verkehr angehalten. Dann kamen natürlich sofort von überall kleine, viele Mopeds mit Leuten und haben zugeguckt und dann standen wir da wirklich zu 20. in der Wüste und ich habe meinen Platten gewechselt, weil ich so einen 4 cm Nagel in meinem Mantel reingefahren habe.
Also ja, ihr wart die Schau dann sozusagen für die, die vorbeigekommen sind.
Ja, da passiert wirklich sonst nicht viel. Vielleicht läuft mal ein Schaf, rennt mal weg oder so, aber genau, wir waren da die Hauptattraktion.
Also wir können das nicht zählen, wie viele Bilder und wie viele Selfies und wie viele Aufnahmen und Einladungen wir auf der ganzen Tour bekommen haben, weil wir einfach total herausgestochen sind. Wir sind da durch viele Regionen gereist, wo die Kinder oder auch die Erwachsenen teilweise noch nie einen ausländisch-westlich aussehenden Menschen gesehen haben und das natürlich ein wahnsinniger Magnet für Aufmerksamkeit war.
Jetzt seid ihr durch Länder gereist, die ja auch eigene Kulturen, Kleidungskulturen, Esskulturen haben, wo eben extreme Temperaturen herrschen. Und so der klassische Fahrradfahrer, den man von der Tour de France kennt, hat so ein knallenges gelbes Trikot an. Ich glaube, nicht in allen Ländern kann man so unterwegs sein.
Nee, das ist richtig. Also beispielsweise im Iran gibt es ja für Frauen die Kopftuchpflicht und auch generell lange Kleidung zu tragen. Aber ähnliche Regeln, vergleichbare Regeln gibt es auch dort für Männer, dass man beispielsweise nur immer bis zu den Knöcheln gekleidet sein muss, sowohl am Oberteil als auch mit der Hose. Und es war dann schon herausfordernd, da in der Wüste, Paul hat es schon gesagt, bei tagsüber über 50 Grad, wir sind dann auch nur noch nachts gefahren, da dann noch lange Kleidung tragen zu müssen. Und das war gerade für uns, wo die Temperaturen sehr herausfordernd waren, wirklich schwer, dann nicht total zu überhitzen und die Einheimischen alle mit Jeans oder engen langen Hosen an, was für uns unvorstellbar war, aber weil wir selbst in unseren weiten langen Hosen schon geschwitzt haben.
extrem Radfahrer, könnte man sagen, Extremsportler. Aber ihr macht gar nicht den Eindruck, so irgendwie extremistisch zu sein oder Extremisten zu sein, aber sportlich schon, oder?
Ja, also ich sag mal so, gerade bei so einer Tour ist der Sportfaktor ganz anders, als wenn man jetzt am Wochenende mal am Samstag sich aufs Rennrad schwingt und hier durch die Berge heizt, weil die Ausdauer viel wichtiger ist und es dann gerade auch in den späteren Ländern, ich sag mal so, die Energieversorgung kompliziert wird, alles drumherum wird immer komplizierter, das Fahrradfahren wird dann an sich irgendwann der leichtere Teil, weil man einfach nur noch sich draufsetzt und seine Stunden da abarbeitet, sag ich mal. Aber das Ganze drumherum, die Ernährung, die sozialen Probleme abzumachen und
ja, ich würde auch sagen, dass das Fahrradfahren im Laufe der Zeit immer weniger die Belastung wird, sondern eher das Mentale, dass man sich einfach jeden Tag wieder überzeugen muss, warum man das ja eigentlich gerade macht. Hm. Weil es natürlich irgendwie jeden Tag Hürden gibt, die man überkommen muss und die manchmal schwerer oder weniger schwer sind und einen da auch ins Zweifeln bringen. Also ich würde sagen, das Mentale ist eigentlich wichtiger als die physische Voraussetzung.
Hm. Der Fahrradenthusiast und Weltumradler Peter Smolka aus Erlangen, vielleicht kennt ihr euch auch innerhalb dieser Szene, der Extremfahrradfahrer, der hat mal bei einem Interview bei uns hier gesagt, mir ist das Fahrrad das liebste Reisefahrzeug, weil man damit langsam genug ist. Also er meinte damit langsam genug, um Menschen und Natur eben intensiv kennenzulernen. Man sieht Dinge, wie sie wirklich sind und oft sind sie eben ganz anders, als sie von zu Hause aus erscheinen. Habt ihr eine Vorstellung gehabt von diesen Dingen, die euch da unterwegs begegnen? Kann man das so gut vorplanen, dass euch fast nichts überrascht hat?
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt so viele neue und unerwartete Eindrücke und Situationen, die passieren. Und da kann ich dem anderen Fahrradfahrer nur zustimmen, dass das wirklich ein toller Aspekt des Radreisens ist, dass man so langsam ist, um alles wahrzunehmen und zu erleben und natürlich auch, dass man dadurch die Veränderung Stück für Stück merkt und wirklich keinen Meter auslässt. Also ob das von hier bis nach Istanbul ist oder von Istanbul bis nach Teheran, dass man wirklich jeden einzelnen Meter, sogar Zentimeter gesehen hat. Natürlich immer den individuellen, wie man den Weg gewählt hat. Aber das ist wirklich toll am Fahrradfahren, dass man nichts überspringt und nichts auslässt und ein Land und eine Region so kennenlernt, wie sie ist oder so nah wie möglich kennenlernt, wie sie ist.
Hm. Wenn man es halt als Reisemittel nutzt, hat das Fahrrad unglaublich viele Vorteile, weil man eben alles sieht. Man kann nicht wirklich was überspringen. Wir haben Motorradfahrer getroffen, die dann halt mal sagen, komm, dann fahren wir halt mal 3 Tage schnell durch die Wüste, geben mal Gas. Und unser Gas geben, das machen wir ja immer. Schneller geht nicht. Deswegen, das Ganze ist sehr schön, wie man wirklich alles sieht. Wirklich jeden Berg, jedes Tal, jede heiße Nacht oder kalte Nacht.
Und diese 12.000 Kilometer Tour habt ihr euch gemeinsam ausgesucht oder hat der eine den anderen überzeugt mitzumachen?
Also ich hatte schon öfters Touren gemacht, auch größere Touren, nicht ganz in dem Ausmaß und hatte schon lange irgendwie diesen Gedanken gehegt und wollte immer noch irgendwie nach Teheran, nach Persien reisen. Mhm. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo ich mit ein paar Freunden am Tisch saß und wir einen Atlas durchgeblättert haben und gesehen haben, boah, ehrlich gesagt, hinterm Iran mit Zentralasien, Tadschikistan, Kirgisistan, China, da wird es erst richtig spannend. Und dann habe ich gleichzeitig noch ein Buch gelesen von Marco Polos, Reise entlang der Seidenstraße vor 800 Jahren. Und da war irgendwie der Gedanke geweckt, irgendwie 7 Jahre war das her. Aber ich habe jemanden gebraucht, mit dem ich das machen kann. Und irgendwann kam eben dann mein Bruder auf mich zu, dass er sagt, boah, als du von China erzählt hast, da hast du mich echt gepackt. Mhm. So erinnere ich mich da zumindest dran, Paul.
Ja, ungefähr genauso war es. Ja. Für mich ist die Vorstellung extrem interessant, alles dabei zu haben. Man hat sein Zelt, seinen Schlafsack, seinen Kaffeekocher, alles dabei. Und ob wir jetzt in einem Hotel schlafen eine Nacht oder ob wir in der Wüste schlafen oder im Dschungel, sage ich mal. Wir hatten nur das, was wir dabei haben, das haben wir die ganze Zeit mit uns rumgeschleppt. Aber das ist auch das Einzige, was wir zum Leben brauchen. Und es ist natürlich toll zu sehen, wie wenig man dann doch wirklich braucht und was für kleine Dinge einem wie große Freude bringen. Also wir haben zum Beispiel ganz kleine Klappstühle dabei. Mhm. Das war meine Bedingung zum Mitfahren. was man sich dann jeden Abend gefreut hat, wenn man sich hinsetzen kann beim Kochen und nicht im Halbhocken, Halbstehen kochen muss oder solche Sachen. So die kleinen Dinge, die einen dann richtig freuen.
So ein Langstreckenrad, also so stelle ich mir das vor, sollte ja auch ziemlich leicht sein, also vielleicht auch befreit von allem, was bei uns so Vorschrift ist für Fahrräder. Also braucht man zum Beispiel eine Klingel in der pakistanischen Wüste?
Ja, wir hatten eine dabei. Ob man sie braucht? Ja, man braucht sie auf jeden Fall. Die Frage ist, ob die Leute damit umzugehen wissen. In Pakistan ging das noch, in China beispielsweise, da wurde auf eine Klingel gar nicht reagiert oder sehr verdutzt nur. Sie wussten nicht, was die Meinung dahinter ist, was wir erreichen wollen dadurch.
Wenn man so Fernsehaufnahmen sieht, dann klingelt es in China doch ganz schön. Ich glaube, im Berufsverkehr ist es mal eher so wie so ein Gruß, oder?
Ja, da wird vor allem extrem viel gehupt und da hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren viel getan, weil genau immer weniger auf dem Fahrrad sind und immer mehr im Auto und dann das Hupen sich schon durchgesetzt hat als Warnsignal.
Faszinierend ist die Vorstellung, dass man nichts vergisst auf einer solchen Radtour von München bis Hongkong bis hin zur Fahrradklingel, haben wir ja gerade eben besprochen. Also muss man genau planen, was man mitnimmt und worauf man verzichten kann. Das ist wie die Frage so nach der einsamen Insel. Was nimmt man mit, worauf möchte man nicht verzichten und was ist tatsächlich verzichtbar? Habt ihr da Beispiele? Was musste unbedingt mit? Was hat sich herausgestellt als absolut notwendig? Und auf der anderen Seite vielleicht auch, naja, das nächste Mal lassen wir es daheim.
Also mir war ganz wichtig, ich habe meinen Espresso-Kocher mitgenommen. Das war jeden Morgen einen frischen Espresso-Kaffee zu trinken. Das war für mich so mein Guilty Pleasure. Da habe ich mich immer sehr drauf gefreut, morgens die Viertelstunde Ruhe, einen Kaffee zu trinken. Mhm. Und dann meistens haben wir Haferflocken oder irgendwas Einfaches gefrühstückt, bevor wir dann die Zelte aufgeräumt haben und losgefahren sind. Aber da ist natürlich jeder individuell was und ob es das Gewicht und Platz wert ist, das Ding mitzunehmen.
So ein Espresso-Kocher wiegt ja zumindest nicht viel.
Nee, genau, aber vor allem der Platz ist natürlich ein großes Ding und da ist dann wirklich jeder Espresso-Kocher, jede Tasse, jeder Topf eine große Entscheidung, ob man das wirklich mitnimmt.
Wir hatten vor einigen Jahren unseren Ex-Kollegen Dirk Rohrbach hier sitzen, auch Weltenbummler, allerdings nicht nur mit dem Fahrrad, sondern auch zu Fuß, auch mit dem Kanu unterwegs, der mal hier gesagt hat, ich bin ein Reisender, kein Abenteurer. Man ist oft alleingestellt durch die Wüste, aber das ist eben nicht Reisen und das ist auch nicht Abenteuer erleben. Macht ihr einen Unterschied, ihr beiden Brüder, zwischen Reisen und ja, Abenteuer erleben? Was ist der Unterschied?
Ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied mache. Ich glaube, wenn man wirklich reist, dann kommen die Abenteuer ganz von alleine. Mhm. Und ich würde sagen, wir sind schön durch die Welt gekommen und sind gereist und die Abenteuer haben sich dann eben auch Stück für Stück angebahnt.
Ja, spätestens ab Istanbul war es dann schwerer zu planen und konnte sich nicht mehr ganz so auf die Google Maps und ähnliche Dinge vertrauen, den Karten und so. Und dadurch ist dann halt das Abenteuer vorprogrammiert. Früher oder später, wenn man lang genug unterwegs ist, passieren Dinge, mit denen man nicht rechnen kann.
Man kann natürlich sich einen groben Plan machen, auch schon im Vorhinein, aber wie es dann genau aussehen wird und die einzelne Kreuzung, ob man jetzt links oder rechts fährt, das muss man immer im Moment dann sehen oder beziehungsweise wenige Tage oder Stunden zuvor, wo man jetzt genau lang fahren möchte. Das heißt, da muss man schon ein bisschen Flexibilität mitbringen, auf jeden Fall.
Dinge wie Wind, wo man vorher nicht wirklich drüber nachdenken kann oder auch nicht wirklich planen kann, weil der Wind kommt halt mal aus der Richtung oder aus der Richtung, macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt total Gegenwind hat oder Rückenwind und die ganze Zeit total easy mit 25 durch die Gegend heizt, macht natürlich einen riesen Unterschied. Und dann kommt es natürlich auf alles andere an. Die Temperaturen macht einen riesen Unterschied, wenn es natürlich total kalt ist und man morgens erstmal 2 Stunden lang sein Zelt trocknen muss.
Oder auch Berge und einfach Regen, der einsetzt. Deswegen waren wir immer mit Zelt und Kocher und allem ausgestattet, dass wir eigentlich jederzeit sagen konnten, okay, jetzt machen wir heute Schluss oder wir fahren eben doch noch weiter.
In Bayern ist es ja durchaus reglementiert, man kann nicht einfach irgendwo übernachten. Dafür gibt es Vorschriften, zum Teil ziemlich detaillierte. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr euch einfach irgendwo niederlegen können? Oder habt ihr euch Plätze ausgesucht, die besonders gut zum Übernachten geeignet sind?
Also ich würde sagen, umso weiter man weg von Bayern kommt, desto flexibler werden festgelegte Regeln. Wir haben uns dann gezwungenermaßen irgendwo hingelegt und gezeltet. Das ging dann sogar so weit, dass wir teilweise mit Drohnen und Wärmebildkameras gesucht wurden in China, weil wir uns irgendwo zum Zelten hingelegt haben, was der dortigen Polizei nicht immer gepasst hat.
Und dann seid ihr nachts besucht worden und aufgefordert worden, den Platz zu verlassen, oder?
Dauerhaft eigentlich. Also wir hatten in Westchina über einen Monat lang immer verdeckte Polizeieskorten von 2 bis 5 großen Geländewagen und eben auch nachts, wenn wir den einmal weggehuscht sind, die Verfolgung mit Drohnen und fliegenden Wärmebildkameras und dergleichen. Ja.
Habt ihr euch irgendwo bedroht gefühlt tatsächlich oder gab es mal eine kritische Situation?
Also man muss dazu sagen, dass obwohl wir so viel gefahren sind und auch viel durch arme Regionen, wir uns eigentlich immer extrem sicher gefühlt haben. Gerade in den muslimischen Ländern sind die Leute extrem gastfreundlich, also wirklich zu gastfreundlich. Wir mussten so viel Tee absagen und nein, wir können jetzt hier nicht schon wieder essen. Wir sind noch gar nicht Fahrrad gefahren heute. Klar, es gibt dann gerade in den Wüstenregionen gab es dann schon ein, zwei Gegenden, wo einfach keine Touris hinkommen. Und da war dann teilweise schon ein bisschen unsicher. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja auch, das ist auch eine Schöne, wenn man zu zweit ist und man irgendwelche Geräusche nachts hört, wenn man im Zelt liegt, ist das zu zweit immer nochmal ganz anders zu ertragen oder sich zu ermutigen, als wenn man da alleine im Zelt liegen würde.
Das heißt, dieses zu zweit sein ist auch ein Stück weit nicht nur Solidarität, sondern letztendlich auch so ein Backup, falls wirklich was passieren sollte. Ist der andere halt noch da?
Absolut. Also es war für mich ein Knackpunkt. Ich habe die Marokko-Tour alleine gemacht. Und es war mir klar, dass ich für so eine große Tour unbedingt jemanden an meiner Seite haben möchte und idealerweise eben jemanden wie mein Bruder, wo man sich wirklich aus dem FF kennt und genau weiß, wie jemand auf eine gewisse Situation reagiert und man sich zu 100% aufeinander verlassen kann. Das war ein ganz wichtiger Punkt für eine solche Tour, für mich und uns.
Ja, da gibt es eine sehr lustige Anekdote. Ich war 14, du 12, mit dem Alpenverein 10 Tage Kanufahren in Schweden, was an sich eine herrliche Sache war. Nur wir haben uns wirklich nach 2 Stunden schon mit dem Paddel gegenseitig gekloppt im Kanu.
Also ich wurde von dir vorne im Kanu geschlagen.
Gerüchteweise.
Okay.
Auf dieser Tour sind wir jetzt deutlich älter und
haben uns einfach mal zusammengerissen.
Haben uns zusammengerissen und natürlich so ein gemeinsames Ziel. Es war klar, wir können uns jetzt nicht wirklich streiten und wir dürfen uns nicht hassen, sondern wie lösen wir das zusammen? Und wirklich das einzige Mal, dass wir uns wirklich gestritten haben, war dann in Hongkong.
Am Ende.
Irgendwas total Affiges, ja, im Supermarkt. Das war dann, da durften wir uns dann endlich mal nach einem Jahr wieder anzoffen und sein. Aber man kennt sich ja gut und wir sind alt genug, um sich da auch vielleicht mal ein bisschen zurückzunehmen und jetzt nicht genau den Finger in die Wunde zu drücken.
Was hat euch am meisten gefehlt oder wer hat euch am meisten gefehlt während eurer riesigen langen Radtour?
Das ist natürlich ein großes Thema. Gerade dann später in China oder sowas sind die sozialen Kontakte einfach sehr, sehr wenig. Man wird natürlich auch immer nur das Gleiche gefragt und man hat dann auch, sag ich mal, nicht so richtig die Energie, sich dann mit den verschiedensten Leuten, an denen man täglich vorbeifährt, dann da wirklich ins tiefe Gespräch mit einem Google-Übersetzer oder so zu kommen. Mhm. Also ich würde sagen, gerade soziale Kontakte, Freunde, so einfache, normale Gespräche.
Heimisches Essen will ich noch einwerfen. Ja. Das hat uns auch gefehlt.
Wasser aus der Leitung trinken zu können, das ist so etwas Wertvolles. Ich freue mich immer jetzt hier zu Hause, jedes Mal, wenn ich den Wasserhahn aufmache, dass man beim Duschen Wasser trinken kann und das ist herrlich. Ja, wir haben es sehr schön hier.
Apropos Wasser, ihr musstet immer frisches Wasser ja mit dabei haben. Logischerweise, es gibt auch eine gewisse Tagesration. Ich glaube, die liegt so bei 10 Litern, wenn es richtig heiß werden kann oder soll. Oder berichtigt mich, wenn ihr es anders gemacht habt. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das Rad dann bepackt in erster Linie mit Wasserkanistern oder?
Absolut, also wir haben ja unsere ganze Kleidung und Zelt und ganze Equipment dabei und dazu eben noch Wasser. Und man braucht natürlich auch nicht nur das Wasser, das man zum Trinken braucht. Man will am Abend auch noch kochen und gerade bei Nudeln oder dergleichen, da muss man die Töpfe auch noch abwaschen und dann Zähne putzen und am nächsten Morgen frühstücken. Also wir brauchen da schon immer ordentlich Wasser und auch eben gerade in der Wüste auch einfach, um unseren Körper zu hydrieren. Und wir hatten da einen Tag im Süden des Irans, wo wir zusammen über 30 Liter Wasser getrunken haben an einem Tag, weil es einfach so heiß war. Also das Wasser und Wasser an Wasser zu gelangen, an sauber war auf jeden Fall eine Hürde.
Das ist genau das Ding. Also wenn ich jetzt abends eine Etappe beschließe und da ist jetzt keine Wasserquelle und mein Wasser geht zu Ende, was mache ich dann?
Dann ist schon zu spät. Man muss davor schauen, dass man genug dabei hat. Im größten Notfall, das ist auch das Gute am Fahrradfahren, ist man natürlich auch an der Straße und dann muss man halt mal ein Auto anhalten und fragen, ob die Wasser für einen haben.
Mhm. Genau, und Essen ist natürlich genauso wichtig, weil jeder, der mal Fahrrad gefahren ist, wenn man hungrig und kaputt ist, fährt man einfach schlechter und langsamer und schlechter gelaunt. Deswegen die Energieversorgung ist einer der großen Themen beim Reisen, dass man will jetzt nicht zu fettig essen oder nicht zu viel, aber genau immer richtig und nicht zu viel Essen mitschleppen, weil man natürlich jetzt auch nicht kiloweise da Tomatendosen hinten drin im Fahrrad haben möchte.
Ihr habt durchaus selber gekocht, hast du vorhin erzählt, aber auch essen gehen ist natürlich nicht überall möglich, in menschenleeren Regionen gar nicht. Aber ihr habt die heimische Küche vorhin angesprochen, das heißt, habt ihr auch Neues kennengelernt auf dem Speisezettel dieser verschiedenen Länder?
Absolut, wir haben ganz viele neue Dinge kennengelernt, ob das von der türkischen Küche ist, der persischen Küche. In Pakistan, das Essen war fantastisch, auch wenn es leider uns oft auf den Magen geschlagen hat. Aber auch gerade in China, vor China hatten wir große Sorgen vor der heimischen Kulinarik. Mhm. Und die hat uns aber total in Bann gezogen und überzeugt. Also das war gerade dem Ende der Tour entgegen, war das Essen sehr aufregend und fantastisch, ja.
Und was war so das Exotischste, was ihr gegessen habt oder was euch am meisten geschmeckt habt, wo ihr sagt, habe ich noch nie in meinem Leben probiert?
Also exotisch würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr beeindruckend war, wie die Chinesen die Nudeln selber gemacht haben. Das war wirklich extrem beeindruckend, so auseinandergezogen und immer wieder gefaltet. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, so ein bisschen...
Mit den Händen den Teig immer gezogen, gefaltet und bei jeder Faltung verdoppelt sich die Zahl der Nudeln und dann wirklich hunderte Nudeln genau auf die Dicke, die man möchte, alle genau gleich breit. Das war wirklich fantastisch und dann mit Soße und Chili, oh, es war fantastisch, wirklich.
Ja, es war sehr lecker.
Und ihr habt alles gut vertragen oder seid ihr auch mal richtig krank geworden während der Reise?
Also bis Pakistan war es wirklich, waren wir überrascht und wir hatten auch gedacht, oh, jetzt haben unsere Mägen sind richtig tough geworden. Und dann hat es uns wirklich eigentlich ab der ersten Stunde in Pakistan Stück für Stück genau einfach rausgehauen. Es ist einfach, Hygieneregeln werden da so anders interpretiert. Also man muss einfach nur sagen, so als grobes Beispiel, das ganze Land benutzt kein Klopapier, sondern mit Wasser machen sie sich sauber und auf keinem Klo ist Seife. So, das ist so ein großes, so ein Überblick mal, wie so die generelle Hygiene in dem Land ist. Mhm. Also da wird einfach der anders gegessen und gekocht.
Und ihr habt euch dann wirklich angepasst oder hattet ihr dann eben Seife und Klopapier dabei und habt das dann vor Ort benutzt, obwohl das dort keiner tut?
Wir haben probiert, unsere Standards, soweit es geht, weiterzuerhalten. Das hat aber natürlich nicht immer überall funktioniert. Und auch gerade, wenn wir nicht unser Essen selbst zubereiten, was da auch in Pakistan besonders schwer war, weil wir oft eben gar nicht an die Zutaten gekommen sind, waren wir eben notgedrungenermaßen gezwungen, uns anzupassen, ob das in der Küche oder auf dem Klo ist. Ja, muss man dann den Weg finden, wie man es schafft, da durchzukommen, ohne krank zu werden. Das hat manchmal besser und manchmal weniger gut funktioniert.
Wie genau hat euch diese Reise verändert?
Also ich würde sagen, das ist zwar ein Punkt, der mir schwerfällt, das zu erklären, aber ich habe einen viel realeren Blick auf die Welt heutzutage. Man kann viel besser einschätzen, wie kleinstrukturig und wie komplex viele vermeintlich einfache Dinge sind. Ob das nur ist, beispielsweise die Landessprachen im Iran. Als wir in den Iran im Nordwesten eingefahren sind, haben wir uns überrascht, dass keiner irgendwie so gesprochen hat, wie wir erwartet hatten, dass die Leute sprechen. Und das lag daran, dass die Leute dort nicht Farsi gesprochen haben, wie das in Persien eigentlich üblich ist, sondern dort einen türkischen Dialekt gesprochen hat. Aber dann auf der anderen Seite des Irans wird auch nicht mehr türkisch und auch nicht mehr Farsi gesprochen, sondern dann wird Belutsch gesprochen. Was sich bei mir verändert hat, ist, wie komplex und wie facettenreich viele Dinge. Und das geht nicht nur um Sprachen oder Essen, sondern generell, das kann man auf ganz viele Dinge im Leben umwälzen, sind. Und das war für mich, glaube ich, eine große Erkenntnis und eine Veränderung, wie facettenreich, komplex und real die Welt einfach ist.
Aber gerade die Sprache, die bezeichnet man ja oft als Schlüssel eben zu den Menschen. Das heißt, wenn ihr euch nicht verständigen konntet und Englisch spricht vermutlich in diesen Regionen auch eher niemand oder eben eher schlecht, wie habt ihr wirklich den Kontakt zu den Menschen hergestellt?
Also so die Zahlen, ja, nein, bitte, danke, haben wir eigentlich immer versucht zu lernen. Und das ging auch eigentlich bis auf China dann wirklich ganz, ganz gut. Gerade Emil ist mit den Zahlen, da ist er immer sehr, sehr gut gekommen. Auch gerade im Iran ist es extrem kompliziert, weil die eine extrem komplizierte Währung haben.
Und auch einfach, um verhandeln zu können. Das ist ja wirklich ein zentraler Lebensteil in diesen Regionen. Und da muss man dann beispielsweise die Zahlen, hilft extrem, die zu können. Sonst wird man, glaube ich, deutlich mehr Geld los.
Naja, auf jeden Fall.
Aber tiefere Gespräche waren schwer, wenn Leute nicht Englisch gesprochen haben.
Also Google Übersetzer machte natürlich schon einen großen Teil. Das wäre vor 20, 30 Jahren nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Ohne Handy das zu machen, mit Karten und solchen Sachen, das ist natürlich heutzutage, hat man, wenn man sein Handy aufmacht, eine Karte von der ganzen Welt, die so akkurat ist.
Aber auch nicht überall. Man braucht dafür natürlich auch Internet und im Iran und in China und auch in großen Teilen Pakistan ist das Internet entweder komplett geblockt oder einfach nicht verfügbar.
Apropos geblocktes Internet, man hat ja auch so ein gewisses Gewissen mit im Gepäck. Ist euch vielleicht auch passiert, darf man in Länder reisen, die zum Beispiel eben Menschenrechte verletzen, wie es im Iran passiert? Macht man sich da Gedanken?
Ich finde, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Auf jeden Fall macht man sich da Gedanken drüber. Die Frage ist, inwiefern unterstützt man jetzt diese Länder durch sein Geld, das man oder wir zumindest im geringen Maße dann natürlich nur eingebracht haben? Und inwiefern verändert man und beeinflusst man die Menschen in diesem Land vielleicht, diesen Regeln entgegenzustehen. Und gerade beispielsweise im Iran, wo wir auch aus dem Westen natürlich viele Vorurteile und auch viele berechtigte Vorurteile gegenüber haben, haben wir aber gemerkt, dass die Menschen, die dort leben, ein ganz anderes Bild abgeben als die Regierung und das Bild, das wir von dieser haben. Also ist es eine schwere Frage zu beantworten und ich finde, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Wieder, dass es wie komplex und facettenreich die Welt ist, das muss jeder für sich entscheiden, würde ich sagen.
Also ihr wart eher dann die Suchenden, die Erkundenden Fahrradfahrer.
Das und natürlich, man baut auch Brücken. Viele Leute lernen dadurch Deutschland und Europa besser kennen, dadurch, dass wir mit ihnen in Kontakt getreten sind und wir lernen sie besser kennen. Wirkt vielleicht den Problemen mancher Regionen damit natürlich im minimalen Maß entgegen.
Mhm. Und was war das Land, in dem die politische Situation am allerundurchschaubarsten gewesen ist für euch?
Puh, das ist schwer. Also ich sag mal, im Iran war es an sich am spannendsten politisch gesehen. Mhm. Erstens, weil die Leute wirklich extrem freundlich sind. Man hat sich extrem schnell, extrem wohl gefühlt. Und auch Teheran, also die Hauptstadt des Irans, extrem modern ist dafür, dass es ein Land ist, was eigentlich abgeschlossen ist von der Welt. Also es wird kaum gehandelt mit dem Iran. Die können kaum ihre Produkte verkaufen oder andere Produkte einkaufen. Deswegen gibt es da 4 Arten von Autos, die alle fahren. Also es erinnert so ein bisschen, wie wir die Geschichten aus der DDR vielleicht von der Oma kennen oder sowas. Ein sehr interessantes Land und auch sehr zwiegespalten, wie offen auch gerade in Teheran die Leute gegen die Regierung sind. Ganz anders, als man das erwarten würde. Wenn man da durch die Städte oder durch die Straßen läuft, sprechen einen die Leute an und sagen, hey, wir sind auch mit unserer politischen Situation nicht zufrieden, aber nur weil es unsere Politiker so machen, heißt es nicht, dass wir so sind. Ich glaube, das ist auch dann jetzt zur letzten Frage interessant zu sehen, wie anders dann das Land wirklich ist, als das, was wir in unseren Textbüchern haben oder in den Nachrichten hören.
Jetzt kann man sich vorstellen, wir haben vorhin über die Übernachtungen entlang der Route gesprochen. Wenn man früh geweckt wird im Zelt, geschieht das immer nur von der Morgensonne oder wecken einen auch manchmal Menschen oder gar Tiere auf?
Alles. Manchmal Menschen. Ich erinnere mich, in Ungarn habe ich das Zelt aufgemacht und Rehe sind weggesprungen. In der Türkei Schäfer, die gerne auch mal abends noch vorbeikommen. Und eben manchmal auch beängstigende tierische Begegnungen, aber davon hatten wir zum Glück wenige.
Mhm. Was war das größte Tier, was euch so begegnet ist auf der Reise?
Wir haben einmal in einem Vulkan in der Osttürkei gezählt, in einer ganz surrealen Umgebung. In einem Vulkan auf über 2000 Metern.
Der hoffentlich erloschen war schon.
Nee, aber nein. Der jetzt gerade nicht aktiv ist.
Ach so.
Und also eine surreale mit einem riesengroßen Sodasee, der größte Sodasee der Welt im Osten der Türkei, der Wannsee. Und wir kommen da total entkräftet an, weil wir eben da hochradeln mussten. Und dann kommt uns ein Mann mit einer Machete entgegen. Wir haben ein Handylicht und wir hatten ein bisschen Sorge. Wir waren natürlich schon total kaputt.
Das ist so ein großes Messer, ne?
Ganz genau. Mhm. Und er sagt uns dann, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir Bären sind. In der Türkei haben Menschen tendenziell ein bisschen übertrieben. Und ich habe mir erstmal gefragt, wie groß? Vielleicht spricht er auch von Waschbären oder so. Und er sagt so, 2-3 Meter groß. Und ich so, oh. Und dann leuchte ich mit meiner Lampe auf ihn und im See im Hintergrund so 2 große Augen aus dem Gebüsch gucken.
Mhm.
Und ich frage ihn so, diese Augen von dem Bären? Und er so, ja, genau die. Und dann hat er uns da Obdach gegeben und wir hatten die nächsten 2 Nächte dann sehr viel Kontakt mit sehr großen Braunbären. 2 bis 3 Stück haben wir eigentlich oft, bis wenige Meter. Wir sind einmal am Morgen im Zelt aufgewacht und dann war so 2 Meter von unserem Zelt entfernt ein großer, wie sagt man, Kothaufen, sehr groß, der nicht menschlich hätte sein können.
Okay.
Und das war natürlich erschreckend nah an unserem Zelt dran, aber toi toi toi, hat es alles gut gegangen.
Das heißt, wenn man all diese Risikofaktoren vorher bedacht hätte, hättet ihr so eine Tour vermutlich gar nicht erst angefangen, oder?
Klar waren wir uns vorher auch dem Risiko bewusst. Das Wahrscheinlichste, wie uns etwas passieren hätte können auf der Tour, war einfach ein LKW, der gerade nicht aufpasst.
Mhm.
Weil wir natürlich einfach viel auf Straßen waren, auch viel im Verkehr gefahren sind, wo die Leute Fahrradfahrer überhaupt nicht kennen. Also wir hatten das zum Beispiel regelmäßig, dass die Leute sagen, ah, wir fragen, und wie weit ist die nächste Stadt? Ah, 5 Minuten. Aber halt
mit dem Auto.
5 Minuten mit dem Auto.
Klar.
Und dann ist dann berghoch, das kann dann mal eben 2 Stunden für einen Fahrradfahrer dauern. Deswegen, ich denke, das war die größte Gefahr oder das Wahrscheinlichste, was passieren kann. Deswegen sind wir auch zum Beispiel immer mit Helm und solchen Sachen gefahren. Aber klar, jedes Risiko kann man vorher nicht berechnen und drauf gucken. Man kann sich halt nur gut vorbereiten.
Umso wichtiger war, dass ihr ja auch immer Kontakt gehalten habt, quasi zur Homebase, zu Hause, zur Familie. Aber auch da wart ihr mal kurzzeitig verschollen gewesen auf eurer Reise.
Ja, genau. Wir sind gerade aus dem Iran gekommen und im Iran ist ja das Internet so ein bisschen schwer und geblockt. Und dann haben wir unseren Eltern gesagt, wir sind jetzt in Pakistan, sollten wir besser zu erreichen sein. Und dann haben wir uns leider totale Essensvergiftung eingefangen und lagen wirklich 5 Tage in einem Hotelzimmer, kann man
so sehen. Sowas ähnlichem wie einem Hotelzimmer, okay.
Ohne Strom, ohne Essensversorgung, es war wirklich schwerste Bedingung. Wir hatten kein Internet, wir konnten kein Internet finden, wir haben es kräftemäßig nicht mal wirklich aus dem Zimmer rausgeschafft. Und genau, da haben wir dann wirklich 5 Tage uns gar nicht gemeldet und unsere Eltern oder unsere Familie hat sich natürlich totale Sorgen gemacht. Sie konnten mit dem GPS, immer wenn wir halt Internet haben, hat der GPS-Sender sozusagen neu angezeigt, wo wir jetzt sind. Und damit konnten sie sozusagen jeden Abend checken, wie weit sind sie denn heute gekommen.
Und das Signal war dann irgendwann weg. Ja, dann haben sich unsere Eltern, weil wir auch gesagt haben, wir müssten jetzt eigentlich uns in den nächsten 2, 3 Tagen wieder melden können. Und da kam dann über 5 Tage nichts. Mhm. Und sie wussten eben, dass da gerade eine Militäreskorte ist und dass das politisch sensibel ist. Und da haben sie dann diverse Auslandsdienste eingeschaltet, um uns da ausfindig zu machen. Und das hat überraschend gut funktioniert, glücklicherweise.
Glücklicherweise, ja.
Gab es einen Zeitpunkt vielleicht im Umfeld dieser Vorkommnisse, wo ihr dran gedacht habt, wir geben auf?
Also klar, wir wussten, das ist immer eine Option. Wir machen das in Anführungszeichen aus Spaß. Also wir machen das für uns. Und es war sehr interessant. Gleich am ersten Tag haben wir jemanden getroffen, der gemeint hat, wenn langzeitig eure physische und mentale Gesundheit gefährdet ist, müsst ihr abbrechen oder was ändern, sag ich mal, überspringen oder wie auch immer. Und das war eigentlich ein ganz gutes Mantra. Klar, es waren viele, viele Strapazien dabei, ob von extremer, extremer Hitze, nachts nicht unter 30 Grad zu nachts deutlich unter minus 15 Grad. Aber wir wussten, wir wollen weitermachen und auch diese harten Bedingungen werden uns auch verändern und wir werden daran wachsen und das haben wir auch wirklich getan. Also es war auf jeden Fall eine Erfahrung, ein Abenteuer.
Wer so früh, so groß anfängt, so weit reist, so an seine Grenzen geht, wie wir es heute von euch erfahren haben, gibt es überhaupt noch einen anderen großen Traum, den ihr euch noch erfüllen möchtet oder habt ihr jetzt alles gemacht? Wie hoch ist der Wiederholungsfaktor von dem Ganzen?
Also erstmal würde ich sagen, sind wir fürs Abenteuer für die nächste Zeit gesättigt und wollen uns vielleicht erst mal wieder ein bisschen mehr in Europa umgucken.
Auch fahrradsatt sozusagen.
Zumindest in der weiten, weiten Ferne. Aber natürlich fürs Leben hat man noch große Pläne, aber das nicht so weit reisen, zumindest in den nächsten Handvoll Jahren. Für mich.
2024, gibt es neue Projekte oder kann man zumindest was nachlesen, auch im Internet über euch? Wir haben ja gesagt, ihr werdet das kommerziell gar nicht so groß aufziehen. Es war eine Reise für euch, aber kann man sich irgendwo informieren über die Tour, wer das nachlesen möchte, von München nach Hongkong?
Also das Detaillierste wäre dafür, wir haben einen Polar Steps Account unter dem Namen Eastbound oder Eastbound Brothers. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht genau. Und da ist fast jeder Tag, bis auf im Iran und in Teilen Pakistans, jeder Tag ziemlich genau und detailliert dokumentiert mit Bildern und der Route und eben auch den Geschichten, die wir da erlebt haben. Und das wäre wahrscheinlich der genaueste Überblick für Leute, die Interesse haben, sich da noch mehr einzulesen.
Ist allerdings auf Englisch geschrieben, aber es gibt eine Übersetzungsfunktion von der Webseite, die auch sehr gut funktioniert.
Also Polar Steps wie Polarkreis sozusagen und Steps wie die einzelnen Schritte, so schreibt man das, glaube ich,
genau,
im Internet zu finden. 2 Räder bewegen die Seele, 2 passionierte Radfahrer, Radler haben uns heute bewegt durch ihre Schilderungen. Emil und Paul Zock waren zu Gast. Immer heile Speichen, wünsche ich. Und vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Vielen Dank für die Einladung, war sehr interessant.
Dankeschön.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.